HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Milkova. Man kennt ihn als Franz Leitmeier, den Münchner Tatortkommissar an der Seite des Kollegen Ivo Batic. Aber Udo Wachtfeitel reizen als Schauspieler auch ganz andere Filmprojekte. Am 23. September kann man ihn sehen im ARD-Film Meister des Todes, ein Politthriller mit Staraufgebot. Neben Wachtfeitel spielen unter anderem Heiner Lauterbach, Veronika Ferres und Axel Milberg mit. Der Film von Daniel Harrig basiert auf brisanten Recherchen und erzählt von einer deutschen Rüstungsfirma und ihren fragwürdigen Waffenexporten nach Mexiko. Einem Staat, der geprägt ist von Drogenkrieg, Korruption und Menschenrechtsverletzungen. Warum es Udo Wachtfeitel wichtig war, bei Meister des Todes mitzuwirken, was solche kritischen Filme überhaupt bewirken können und warum er nach 25 Jahren immer noch Lust hat auf den Tatort, darüber spreche ich jetzt mit dem Münchner Schauspieler in HR Info das Interview. Udo Wachtfeitel, als Sie das Angebot bekommen haben, in Meister des Todes mitzuspielen, und zwar diese Rolle, die Sie spielen, die Rolle des Otto Lechner, das ist ja ein Mittelsmann, der für eine deutsche Rüstungsfirma in Mexiko arbeitet, also in gewisser Weise ja auch Waffen dealt nach Mexiko. Wie haben Sie da reagiert, als Sie das Angebot bekommen haben?
Ich habe mich gefreut. Ich habe mich natürlich auch daran erinnert, dass ich ja mit dem Daniel Harrig im Jahr zuvor schon mal was gemacht habe. Das Oktoberfest-Attentat wurde dann nochmal aufbereitet und dieser Film ist erstens ganz gut geworden und zweitens ein gutes Beispiel dafür, dass das ja doch auch manchmal was bewirkt. Und natürlich drehe ich auch gerne mal als Kommissar Leitmeier meistens zum Verbleib im S-Bahn-Bereich, verdammt, drehe ich ganz gerne mal woanders und das war Mexiko. Aber ich kann Ihnen sagen, es war kein Zuckerschlecken.
Da reden wir gleich nochmal drüber. Ich möchte nochmal drauf eingehen. Also Sie haben das Drehbuch gelesen, haben spontan gesagt, ja, die Rolle gefällt mir, obwohl es ja eigentlich total das Gegenteil ist von dem, was Sie im Tatort spielen. Also da kämpfen Sie für Recht und Ordnung und den Meister des Todes sind Sie jetzt einer von den Bösen.
Ja, ich bin ja nicht in den Beruf gegangen, um immer zu fragen, wo waren Sie Dienstag von Mitternacht.
Das hat sich halt so entwickelt in den letzten 25 Jahren.
Ja, aber ich will damit einfach was am Finger auf was ganz anderes legen. Man geht nicht in den Beruf, um immer eine Rolle zu spielen. Wobei wir ja das Glück haben, dass die BR-Tatorte doch ziemlich weit streuen. Also es gibt schon wirklich da auch was zu spielen für uns und das will die Redaktion auch. Aber hier tatsächlich, es ist ein zwielichtiger Charakter. Otto Lechner hat mir wirklich Spaß gemacht. Das ist ein Typ, dem geht es eigentlich nur um sich. Der würde auch mit Fahrradspeichen illegale Geschäfte machen, wenn es denn illegal wäre. Das ist ihm völlig egal. Der zieht seinen Vorteil und ist, glaube ich, typisch für viele Leute, die in diesem Geschäft arbeiten.
In Meister des Todes, müssen wir vielleicht nochmal sagen, geht es um illegale Waffenlieferungen aus Deutschland nach Mexiko und die Folgen. Im Mittelpunkt des Films steht ein junger Mitarbeiter dieser deutschen Rüstungsfirma, der ist dabei bei einem Waffenexport in Mexiko und dem wird dann später bewusst, was er da eigentlich tut. Und ich habe mal einen kleinen Filmausschnitt rausgesucht. In dieser Szene, die wir gleich hören, führt Peter Zierler, so heißt dieser junge Mitarbeiter, gespielt von Hanno Koffler, das deutsche Sturmgewehr vor den Mexikanern vor.
Clipmagazine, gehärteter Kunststoff,
Plastico reforzado,
ultraleicht,
ultraliviano,
Raumfahrttechnologie,
Tecnologia aeroespacial. Und jetzt gehen wir schießen. Vamos a tirar. Gracias. Señores, 100 metros.
Eine kurze Szene war das, aus dem ARD-Thriller Meister des Todes produziert, wurde das vom SWR und Diva Film. Zu sehen ist das Ganze am 23. September 20.15 Uhr im Ersten. Udo Wachtfeitel in HR Info das Interview. Man hat Sie übrigens auch in dieser Szene gehört. Sie waren derjenige, der immer auf Spanisch übersetzt hat.
Ja.
Das ist auch eine ganz neue Seite am Leitmeier, den man ja so als Urmünchner kennt.
Naja, auch Urmünchner könnten ja Sprachen gelernt haben. Aber ich spreche tatsächlich nicht oder kaum Spanisch. Ich habe mal ein paar Wochen in Buenos Aires verbracht und da ein bisschen Spanisch gelernt. Ich tue mich relativ leicht mit romanischen Sprachen. Meinem Lateinlehrer sei es gedankt.
Der Film, das ist ja eine fiktive Geschichte, die aber zum Teil auf wahren Begebenheiten beruht und auf aktuellen Recherchen. In vielen Medienberichten ist da immer wieder die Rede von der Rüstungsfirma Heckler & Koch, wird in diesem Zusammenhang immer wieder genannt. Hat Sie das überrascht, was da passiert, eben dass da so illegale Geschäfte laufen?
Nein, dass Deutschland eine der größten Waffenhersteller ist, das weiß man ja. Und ich bin kein radikaler Pazifist. Ich glaube tatsächlich, es gibt Fälle, sehr wenige, Einzelfälle, aber historisch belegt. Wir müssen nur an Deutschland denken. Ich glaube, Hitler ist mit Waffen besiegt worden, mit nichts anderem. Die mussten hergestellt werden und die sollten dann auch funktionieren. Ja, also das ist nur so das eine Extrembeispiel. Von dem aus müsste man dann eine Diskussion starten. Gut, zugegeben, aber wohin, wann, welche Waffen, an wen? Aus diesen ganzen schwierigen Fragen, die sich da ergeben, und zu diesen Fragen oder Bemerkungen, die relevant sind, gehört zum Beispiel auch, ja, wenn es wir nicht machen, macht es halt irgendjemand anderer. Es bringt ja nichts. Das ist so eine Feststellung. Es gibt viele Feststellungen, die das ganze Feld dann abstecken, das hier diskutiert werden muss. Und in dem Spannungsfeld dieser ganzen Diskussionen hat sich ein eh schon komplizierter Kompromiss ergeben, nämlich ganz strenge Außenwirtschaftskontrolle, ganz strenge moralische, politische, wirtschaftliche Grenzen, genaue Aufsicht, weil es eben nicht um Fahrradspeichen sich handelt, sondern
es gibt ja Gesetze, aber die werden
richtig
unterlaufen.
Und das ist eigentlich das Thema dieses Films. Ich glaube, er ist nicht dazu geeignet, eine grundsätzliche pazifistische Diskussion anzuregen, sondern wenn wir schon uns so mühevoll über die Jahrzehnte diese Standards errungen haben, dann müssten wir sie auch einhalten. Und darum geht es meines Erachtens.
Mit diesen Gewehren, die der junge Mitarbeiter dort präsentiert hat, werden dann später im Film demonstrierende Studenten erschossen von der mexikanischen Polizei. Das sind ziemlich dramatische Szenen, die man da im Film sehen kann. Wir hören jetzt auch mal ein bisschen im Hintergrund. Peter, der junge Mitarbeiter, wird Augenzeuge dieser Szene, wie die Studenten erschossen werden. Und das schockiert ihn dermaßen, dass er hinterfragt zum ersten Mal, was tue ich da? Und er steigt aus, er packt aus, die Staatsanwaltschaft beginnt zu ermitteln gegen die deutsche Waffenfirma. Das ist ganz grob die Geschichte. Wir von HR Info haben mal Zuschauer gefragt bei unserer Preview, die wir gezeigt haben vorab in Wiesbaden. Und so haben die Zuschauer reagiert.
Ja, ein hochbrisantes Thema. Der Film hat mich stark sensibilisiert.
War ziemlich harte Kost, muss ich sagen.
Es wird wesentlich bewusster, was sich eigentlich in der Wirtschaft, in der Politik und auch im näheren Umfeld im Prinzip abspielt.
Ich denke, dass man durch so Filme nochmal einen ganz anderen Blick auf so ein Geschehen bekommt. Ich finde, es ist eine gute Art und Weise, sowas zu thematisieren.
Das haben Zuschauer in der HR-Preview in Wiesbaden gesagt. Udo Wachtweitel in HR Info, das Interview, harter Stoff, aber es macht offenbar betroffen und nachdenklich. Ist es eigentlich das, was man mit so einem Film erreichen kann, bestenfalls?
Die Frage kann man so eindeutig nicht beantworten. Wissen Sie, ich sehe auch viele Tatorte, deren Hauptintention ist, betroffen zu machen. Und dann kommt ein ganz langweiliger Film raus, der aber sehr betroffen macht. Wenn das in vorderster Linie steht und dann fehlt aber das Drehbuchhandwerk und es fehlt die gute schauspielerische Leistung und es fehlt ein Spannungsbogen und es fehlt, und ich sage das ganz bewusst, letzten Endes auch der Anspruch und das Talent, gut zu unterhalten, dann hilft mir die ganze Betroffenheitssoße nichts. Es ist gut, wenn ein Film tatsächlich was bewegt. Das ist aber nicht das, was man in erster Linie sich vornehmen muss, wenn man einen Film macht. Also man, klar, man hat ein Thema, man hat ein Anliegen, aber dann fängt es erst an. Und das Thema und Anliegen irgendwie vorkommen zu lassen, ist noch nicht die Arbeit. Bei dem Film, denke ich, kann man sich wirklich freuen, weil in exemplarischer Weise auch hier mal was zusammengekommen ist. Es ist eine spannende Geschichte an einer Einzelperson, hauptsächlich aufgehängt an einem Schicksal. Es gibt emotionale Höhen und Tiefen, es gibt interessante Charaktere, es wird eine Welt dargestellt, in die einzutauchen. Interessant ist, einfach vom Schauwert her. Vielleicht auch durch die mexikanischen Umgebungen, die wir da hatten, die Bilderwelt, die in Mexiko ja eine große Rolle spielt. Und zusätzlich gibt es ein Thema, das ist eben so das Markenzeichen von Daniel, das aktuell und relevant ist. Aber die Reihenfolge muss eingehalten werden, glaube ich. Erst muss man einen spannenden Film machen, sonst kann man auch einen Zeitungsartikel schreiben.
Gab es irgendwas beim Dreh, das Sie persönlich besonders berührt hat, betroffen gemacht hat oder auch vielleicht schockiert hat?
Ja. Mexiko ist ja kein ungefährliches Land und wir haben also hauptsächlich in Mexico City gedreht und man weiß nicht so ganz, man ist wie ein Tier in einer fremden Umwelt, man weiß nicht so ganz, ist das, was ich jetzt mache, gefährlich, da diese Seitenstraße, die nicht so hell beleuchtet ist, entlang zu gehen, oder ist das ganz normal, ist dieses Viertel gefährlich, würde ein Einheimischer, wenn er erführe, was ich jetzt mache, die Hände über den Kopf zu schlagen und sagen, mach das nicht, bin da bloß nicht rein, oder ist das alles übertrieben? Und man kriegt so langsam erst ein bisschen Gefühl dafür. So, aber man hat keinen Instinkt für diese Umgebung, ist klar. Ich war noch nie da.
Sie hatten ja auch bei den Dreharbeiten mal vorgeschlagen, lass uns doch mal über Land fahren.
Richtig. Der Fahrer wurde ganz nervös und hat den Wunsch nicht so richtig ernst genommen und sagte, no, I don't know this area und so. Und wir haben ihn dann doch stark gebeten und er hat sich erweichen lassen, aber er wurde sehr nervös. Und ich weiß bis heute nicht, ob das einfach nur der Tatsache geschuldet war, dass er schnell nach Hause wollte und uns vorgespielt hat, alles andere ist gefährlich, weil es war bestimmt eine Stunde Umweg oder so, oder ob es wirklich gefährlich war. Das weiß man da eben nicht. Man hört natürlich so Sachen, die wohl alle auch belegt sind. Man kriegt ja was mit von den Narco-Gangs, die es da gibt, diesen Drogenhändlern. Man spricht mit den einzelnen Teammitgliedern, bei mir war es die Maskenabteilung, und die sagen, nein, man kann sich schon im Land eigentlich so frei bewegen. Halt da nicht und da nicht und da nicht und da nicht. Aber ansonsten geht's schon.
Das sind dann ausgerechnet die Staaten, die gefährlich sind.
Ich habe es mir nicht alle gemerkt. Aber es ist schade, weil das ist eigentlich ein wunderbares Land mit so vielen Möglichkeiten. Und man hat nicht den Eindruck, man kann sich so frei bewegen wie hier.
Auch die ganzen Dreharbeiten war ja auch ein Riesenakt. Also es war ziemlich spannend, weil sie wurden ja als Schauspieler dazu verpflichtet, das unter strengster Geheimhaltung zu bewahren. Ja, sie durften niemandem erzählen, was da genau gemacht wird.
Ja, also die meisten Schauspieler, die längere durchgehende Rollen hatten, so auch ich, haben auch das ganze Drehbuch bekommen. Und Daniel hat uns sozusagen geimpft und hat gesagt, also offiziell drehen wir hier eine Liebeskomödie oder eine liebesromantische Komödie, sowas. Das passt insofern bei mir ganz gut, als dass der Otto Lechner ja auch wirklich eine Mexikanerin heiratet. Und das sind so einzelne Punkte, die in jeder Liebeskomödie vorkommen. Exotik und Heirat und glückliche Ehe und sowas. Also, aber tatsächlich, man musste schon, oder man wollte sich da nicht verplappern auch. Denn auch da gilt, man weiß nicht ganz genau, wer dann was wie davon erfährt, ob nicht bestimmte interessierte Kreise in Mexiko gar nicht wollen, dass an diesem Thema gerührt wird und dass da Dinge aufgedeckt werden, die illegal sind. Und so ein Filmteam ist groß. Man kennt die Leute nicht, man kann es nicht einschätzen. Und deswegen haben wir diese Fiktion aufrechterhalten. Das war natürlich nicht immer ganz leicht. Zu sehr wenigen Gelegenheiten gab es abends mal die Situation, dass man mit Kollegen an der Bar stand. Und da musste man aufpassen, dass man sich nicht verplappert.
Udo Wachtfeitel heute zu Gast in HR Info, das Interview. Die meisten kennen ihn natürlich als Münchner Tatortkommissar Franz Leitmeier an der Seite von Ivo Batic alias Miroslav Nemec. Jetzt ist Udo Wachtfeitel also mal in einer ganz anderen Rolle zu sehen als Waffenhändler im brisanten ARD-Film Meister des Todes, in dem es um dubiose Waffengeschäfte einer deutschen Rüstungsfirma in Mexiko geht. Sie achten ja immer sehr genau, was für Drehbücher sie annehmen, welche Rollen sie annehmen. Und beim Tatort ist es ja auch ähnlich. Sie sind ja einer, der versucht, immer so die Qualität hochzuhalten.
Ja, das ist, wenn Sie wollen, auch ein bisschen Selbstschutz.
Wo kommt das her?
Vielleicht aufgrund der Tatsache, dass ich nicht eine Großfamilie ernähren muss. Da wird man etwas freier.
Sie sind nicht verheiratet, haben keine Kinder.
Da wird man, ja, dass ich keine Kinder habe, glaube ich, aber
man weiß es nicht genau.
Mir sagt ja keiner was. Nein, Spaß beiseite. Ich finde, wenn man sich's leisten kann, dann sollte man auch versuchen, nur die Sachen zu machen, die einen interessieren oder die man vereinbaren kann mit seinem Selbstbild. Aber es ist tatsächlich so, ich glaube, inzwischen kann man sagen, meine Absagekarriere, wenn man den Tatort insgesamt als eine Zusage und nicht als 70 Zusagen betrachtet, meine Absagekarriere ist größer als meine Zusagekarriere. Ja, ich glaube auch wirklich, ich wäre nicht gut in sowas. Ich könnte nicht gut in so einer
Rosamunde Pilcher, ein Liebhaberspiel.
Das haben Sie jetzt gesagt. Ja, da wird was anderes gefordert als das, was mich interessiert. Und ich glaube, dann könnte ich nicht gut sein. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert.
Also bei Ihnen ist schon das Thema wichtig, Verantwortung übernehmen für sein Handeln. Am Ende soll Qualität rauskommen. Dafür möchten Sie stehen und so möchten Sie gesehen werden. Kann man das
und
so sagen?
So möchte ich auch die Tatorte machen. Also der Tatort ist ja nun wirklich ein, glaube ich, weltweit einmaliges Phänomen. Und diesen unglaublichen Vorsprung, dass erstmal zwischen 6 und 8 Millionen Leute bereit sind einzuschalten, egal was kommt. Ja, das ist etwas, da würden sich Senderverantwortliche in allen anderen, ob privat oder öffentlich-rechtlich oder wie das in anderen Ländern organisiert sein mag, die Hände reiben und sagen, ja, ist doch wunderbar, das ist doch großartig. Aber das sieht so aus, als wäre es ein Selbstläufer. Ich glaube nicht, wenn man nicht immer wieder ein gutes Stück Brikett nachschiebt, ja, und das wirklich Feuer am Laufen hält, dann wird es irgendwann nur noch eine leere Hülle. Und dann würde auch der Tatort implodieren, wenn nicht immer wieder auf Qualität geachtet wird. Und ich finde, der Tatort muss schauen, dass er nicht zu oft Leute auch enttäuscht. Und manchmal sehe ich welche, die gefallen mir tatsächlich nicht so. Und ich gefallen
mir
nicht.
Also wenn da Mätzchen und Gags
gemacht
werden.
Ja, wenn manchmal, wissen Sie, gibt es so ein Mätzchen und Gag-TV, das einfach nur verhüllt, dass keine gute Geschichte da ist, die es zu erzählen gilt. Und das finde ich dann etwas verlegen. Und gerade wenn man so ein schönes Format hat, der Tatort erfüllt ja auch wirklich wieder was Öffentlich-Rechtliches in exzellenter Weise. Also er ist eines der berühmten oder sprichwörtlichen Lagerfeuer, die es noch gibt, wo sich die Familie sammelt. Man kann Qualität da machen. Es ist ein 90-Minuten-Format, ununterbrochen von Werbung. Das ist doch wunderbar. Das muss man ein bisschen pflegen.
Aber mal ganz ehrlich, ist es nicht auch irgendwo, Sie machen das ja jetzt 25 Jahre, Sie haben in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum. Ist das nicht auch irgendwo ein goldener Käfig?
Nee.
Nee?
Nee.
Also, aber Sie suchen sich immer wieder Nischen, um ein bisschen rauszukommen.
Ja, also es ist auch, es ist kein goldener Käfig, deswegen muss ich da nicht rauskommen. Aber wenn Sie, der Tatort ist ja nicht so wie eine Arbeit an einer Serie, wo man jetzt mal 3 Monate Büroszenen dreht, dann 3 Monate Autofahrt und alles wird kreuz und quer gemischt und man gibt ständig Schauspielerleistung ab an irgendein abstraktes Projekt, das dann irgendwann zusammengeschnitten wird. Wir arbeiten ja immer projektbezogen. Es sind wie 3 einzelne Filme, unterschiedliche Regisseure, unterschiedliche Autoren. Jeder Film wirft nochmal ein anderes Licht auf die Welt und es gibt Filme, die eine ganz andere Herausforderung widerstellen als der vorangegangene. Ich war zum Beispiel, wir haben ein Kammerspiel gemacht, da war ich den ganzen Film über auf 3 Quadratmetern mit Schütti eingesperrt, mit einem Kollegen und der wurde auch in Echtzeit erzählt, also 90 Erzählminuten waren 90 erzählte Minuten. Dann wieder ganz andere, die eher einen kabarettistischen Ansatz hatten, wie zum Beispiel der, wo wir in die Volksmusikbranche, wo wir da ermitteln mussten. Mhm. Also das sind immer einzelne Projekte und davon 3 im Jahr. Die beschäftigen mich etwa 4 Monate. Das sind dann allerdings sehr stramme Monate. Deshalb, es bleibt 8 Monate Zeit, um was anderes zu machen.
Genau. Udo Wachtfeitel, Inhaber Info, das Interview. Sie sind zum Beispiel Drehbuchschreiber. Sie schreiben Gedichte, habe ich mir auch sagen lassen. Sie arbeiten als Synchronsprecher. Sie produzieren Hörspiele. Sie sind in Bayern unterwegs mit Krimi-Lesungen. Ja. Das machen Sie in der restlichen Zeit und das füllt Sie aus.
Ja, es bleibt schon immer auch noch Zeit für Freizeit und Muße. Das braucht man ja auch. Aber ja, klar. Für mich hat sich dieser Beruf sehr vielgestaltig ausgeprägt und das gefällt mir, habe ich Glück gehabt. Wäre für mich auch und meinem Lebensstil, glaube ich, nicht so gut fest angestellt zu sein.
Wie ist denn Ihr Lebensstil?
Vielgestaltig.
Und möglichst nicht vor 11 Uhr aufstehen müssen und irgendwelche Interviews geben.
Ja, das lässt sich natürlich nicht immer so durchziehen. Beim Tatort wird schon früh angefangen.
Der ganz private Udo Wachtfeitel repariert auch gern Fahrräder.
Ja.
Sie haben eine eigene Werkstatt.
Ja.
Kann da jeder hinkommen mit einem Platten oder mit einer abgerissenen Kette?
Oder, nee, ich habe keinen Gewerbebetrieb. Finanzbeamte zugehört. Ich nehme auch kein Geld dafür. Für mich hat das sowas Zen-Buddhistisches eher. Das ist eine Technik, die überschaubar ist. Ich bin technisch immer interessiert gewesen als kleiner Junge schon, habe also meine Spielzeugautos auseinandergebaut und wollte wissen, wie das da funktioniert, wenn sie zum Beispiel technische Details wie eine funktionierende Lenkung hatten oder sowas. Und beim Fahrrad reparieren ist es einfach so, es macht Spaß. Es ist nicht laut. Ich habe einen überschaubaren Satz an Werkzeugen, mit dem man eigentlich so ziemlich alles hinkriegt. Und das ist tatsächlich so, dass ich repariere heute Nachmittag wieder Fahrräder.
Naja.
Mache ich aber für eine Freundin.
Also das heißt, Nachbarn, Freunde können da zu Ihnen kommen?
Ja, sowas spricht sich rum. Also ich kann,
ich habe auch ständig was am Rad, ich würde auch gerne mal kommen.
Ich kann die Flut der Antragsteller schon noch in Zaum halten.
Sie leben gar nicht so zurückgezogen, wie man manchmal so den Eindruck hat.
Naja, dass ich öffentlich nicht so sehr vorkomme, wie vielleicht andere Kollegen das für sich als Marketing ihrer Person betreiben, das heißt ja nun nichts, wenn man sagt ja nun nichts, wenn man wirkliches Leben aus. Es gibt ja alle möglichen Leute in allen möglichen zurückhaltenden oder extrovertierten Lebensformen, über die man nie was in der Presse liest, ganz einfach, weil sie nicht von öffentlichem Interesse sind, wie das halt der Tatort dann mit sich bringt. Und nein, mein Leben ist durchaus nicht das von großer Zurückgezogenheit.
Also Sie ziehen da schon beruflich und privat eine ganz klare Grenze.
Wenn Sie, es gibt Kollegen, die turnen bei jeder Talkshow rum und wenn irgendwo eine Kamera klickt, wendet sich der Kopf und sie stürmen dahin.
Das haben Sie nicht nötig.
Ich möchte es nicht. Es gefällt mir nicht. Ich bin nicht gerne so mit meinem Privatleben in der Öffentlichkeit. Das geht in München auch ganz gut, weil München ist eine Stadt, wo man relativ viel in Ruhe gelassen wird. Hat wahrscheinlich damit zu tun, dass hier schon seit 100 Jahren gedreht wird, sogar ein bisschen länger, dass hier sehr viele Leute, die im Fernsehen mal zu sehen sind, in der Stadt leben oder in der Umgebung. Und vielleicht auch damit, dass in München ja ein bisschen eine extrovertierte, szenische Stadt. Jeder, der Star in seinem eigenen Film ist und der braucht keinen Star vom anderen Film.
Das ist ja eine sehr philosophische Einstellung. Das ist so eine gewisse Lebensphilosophie, die Sie haben, was viele auch nicht wissen. Sie sind ja studierter Philosoph.
Ja, ja. Ja, tatsächlich. Ich habe aber kein Schild, das ich mir umhänge und damit zum Bäcker ginge. Verkaufen Sie mir bitte 2 Semmeln. Ich bin ein studierter Philosoph. Nein, das hat mich interessiert, hat mir großen Spaß gemacht, befriedigt einen Teil meiner Persönlichkeit, nämlich den Hang, abstrakt zu denken und über Sachen halt nachzudenken, wobei man sich da kein Grübeln vorstellen darf, sondern das ist so Freude am Ausleuchten von theoretischen Wirklichkeiten.
Und Sie stehen offenbar so philosophisch über den Dingen, dass Sie sich selber im Fernsehen gar nicht anschauen mögen.
Das ist etwas anderes. Also nicht jeder ist schon ein Philosoph, der zum Beispiel seine Stimme auf dem Anrufbeantworter nicht hören mag. Und das geht den meisten Leuten so. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Es ist tatsächlich so, es ist keine Marotte. Ich weiß, es hört sich inzwischen an wie so ein verrücktes Markenzeichen, das man sich selber andichtet, um sich interessant zu machen. Seit etwa 5 Jahren haben wir keine Presse-Previews mehr, sondern die DVDs werden an die Journalisten verschickt. Und seit es diese Presse-Previews, wo wir natürlich zur Anwesenheit verpflichtet waren, nicht mehr gibt, habe ich mir tatsächlich nur noch einen angeschaut. Das war im Rahmen einer Veranstaltung. Mhm. Ich zeichne die aber auf und ich interessiere mich auch dafür. Natürlich, ich frage auch rum und wie hat es euch gefallen. Und irgendwann werde ich dann auch vielleicht diese Scheu überwinden, wenn ich dann vielleicht auch mehr Zeit habe. Und dann gucke ich mir die alle an.
Das heißt, Sie werden auch Meister des Todes sich wahrscheinlich nicht angucken?
Meister des Todes war auch eine Ausnahme, weil da gab es eben eine öffentliche Vorführung und den habe ich gesehen. Hier beim Filmfest in München war das.
Als ich zu Ihnen nach München gefahren bin, habe ich witzigerweise im Zug den Daniel Harrich, den Regisseur von Meister des Todes, getroffen. Und er hat mir erzählt, er kam gerade zurück von einer Preview in Köln. Und davor war er in Berlin gewesen und hat den Film vorab gezeigt im Bundestag vor Politikern.
Ja, richtig. Hatte ich leider keine Zeit, sollte ich auch mitkommen, hätte ich gerne gemacht.
Also er macht sich offenbar große Hoffnung, dass er mit diesem Film etwas bewegen, verändern kann. Greift er da Ihrer Meinung nach zu hoch?
Zu hoch greifen ist ja nie schlecht. Man muss dann immer schauen, wo man landet. Aber erstmal hochzielen ist doch gut. Eingangs habe ich es ja schon erwähnt, beim Oktoberfest-Attentatfilm kann man das fast exemplarisch beobachten. Es ist dem Daniel wirklich ein Anliegen und das hat sich ja eben auch beim blinden Fleck eingelöst. Der wurde ja auch im Landtag gezeigt und daraufhin, oder man sagt, dass der Film nicht unwesentlich für die Entscheidung war, der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wieder aufzunehmen. Was ganz Ähnliches, was gesellschaftliche, politische Relevanz betrifft, hat man sich natürlich hier versprochen und so viel ich weiß, gibt es tatsächlich, das war letzter Woche oder vorletzter Woche, Staatsanwaltschaften, die wieder Ermittlungen eröffnet haben, aufgrund der zusammengetragenen Fakten, die in dem Film fiktional verwertet werden. Das wäre schon ein großer Verdienst.
Was wünschen Sie sich? Werden Sie verfolgen, welchen Nachhall dieser Film haben wird?
Ja, ja, klar. Also ich bin ja mit dem Daniel auch für andere Dinge noch in Kontakt. Ich werde es erfahren. Also ich wollte nicht in erster Linie einen Betroffenheit erregenden Film machen. Ich wollte bei einem guten Film dabei sein. Und wenn der dann noch für ein politisches Thema sensibilisiert, das ich glaube ich wirklich, das wirklich sehr wichtig ist, das ich für sehr wichtig halte, dann ist das gut, aber nicht die Hauptsache.
Udo Wachtviertel, herzlichen Dank für das Interview.
Gern geschehen.
Sehen können Sie ihn zusammen mit vielen anderen tollen Schauspielern in dem ARD-Film Meister des Todes am 23. September um 20.15 Uhr im Ersten. Alle Infos zum Film, zu dieser Sendung und den Podcast finden Sie im Netz auf hrinforadio.de. Das war hr-info, das Interview mit Mariella Milkova.